ich stehe halt so auf der 80er Jahre Lied- und Bart-Sound und da geht das Ding mal optimal.
Delamar, Musify Your Life.
Herzlich willkommen bei Delamar Gitarre, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delamar.fm. Mein Name ist Jens Geilig und heute bei mir ist der liebe Henry. Hallo Henry.
Jo, Jens.
Jo, wie geht's?
Ja. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, alles schön.
Alles schön. Schwierigkeiten, hä?
Ja, mein Telefon, was zufälligerweise gerade nicht von Apple ist, das hat irgendwie interferiert mit den Frequenzen, auf die Maus funkt.
Aha.
Und irgendwie haben die sich nur suboptimal untereinander verstanden.
Ja, dann wird die Magic Maus wirklich zum Magic Maus.
Ja, genau, die hat gemacht, was sie wollte.
Okay. Lieber Markus, du hast auch ein paar technische Probleme.
Ja, ein herzliches Willkommen erstmal. Liebe Podlingers, genau. Ich muss euch heute leider berichten, dass mein großer PC abgestürzt ist und ich mich gerade rudimentär über mein Notebook mit euch verständigen muss.
Und deswegen,
tut mir leid, es geht nicht anders. Es klingt heute halt ein bisschen schlechter.
Markus klingt heute ein bisschen schlechter. Hat nichts mit seiner Laune zu tun.
Doch auch. Deswegen.
Sondern einfach technische Probleme. Aber wir setzen ja alles in Bewegung, Himmel und Hölle, wie man so schön sagt, um für euch da draußen immer schön pünktlich, regelmäßig unsere Folgen aufzuzeichnen. Dann müsst ihr auch mal mit bisschen Schwund rechnen. Ne? Ist halt so. Okay, bevor wir loslegen, nochmal ein hausinternes Anliegen an da draußen. Wir haben in der letzten Folge auch schon aufgerufen, wir würden gerne von euch eure Fragen rund um das Thema Gitarre und Bass wissen und darüber mal die ein oder andere Q&A-Sendung auch zu machen. Und hierzu schreibt ihr uns einfach eine Mail. Besser gesagt an mich eine Mail, jens@delamar.de, und schreibt mir einfach eure Fragen. Die werden gesammelt und dann gucken wir mal, welche Themen sich daraus generieren, beziehungsweise die ein oder andere Q&A-Folge da wir draus machen können. Okay, so viel dazu. Jetzt zum Thema heute. Worüber wollen wir uns unterhalten? Es gibt von unseren lieben, ich weiß gar nicht, ob es englische oder amerikanische Kollegen sind, die Guitar World jedenfalls. Die Guitar World hat einen netten Artikel, lesenswerten Artikel auch veröffentlicht über die 50 besten oder zumindest beliebtesten, bekanntesten Effektbodentreter, ja, quer durch die Bank, berüchtigsten, ja genau, also sprich Booster, Overdrive, Distortion, dann Delay, Flanger, was weiß ich nicht alles. Schöne Liste von 50 Stück, toll bebildert, und das haben wir zum Anlass oder wollen wir zum Anlass nehmen, einfach mal über solche legendären oder auch neueren Effektgeräte zu sprechen, vielleicht auch so ein bisschen aus der persönlichen Erfahrung mit dem ein oder anderen Gerät. Selbstverständlich können wir nicht alle 50 durchgehen, dafür ist die Zeit zu kurz. Abgesehen davon kenne ich auch viele von denen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern ist der Artikel für mich sehr lesenswert gewesen, Henry, für dich auch?
Ja, so vielleicht ein Drittel habe ich schon mal in den Fingern gehabt von den Dingern.
Ja, so auf ein Drittel komme ich, glaube ich, gar nicht. Das ist Schande, Mann. Markus, wie sieht es bei dir aus?
Ich fand die Auswahl auf der Seite völlig sinnlos subjektiv ausgewählt. Also da hätten sie auch irgendwas nehmen können. Ah. Also ich habe da nicht erkennen können, dass es sich nur um legendäre Geräte handelt oder nur um Neuerscheinungen handelt. Also für mich war das... Deswegen habe ich mir auch keine von denen ausgesucht.
Keinen von denen ausgesucht?
Nö.
Okay, da ich muss aber jetzt so ein bisschen mal die Kollegen bei Guitar World verteidigen. Also mir ist das schon so vorgekommen, dass sie schon so ein paar legendäre genommen haben, weil sie haben zu jedem dieser Geräte ja eine etwas kleinere Beschreibung gemacht, vor allen Dingen auch im Hinblick, bei welchen Songs von welchen Künstlern sie eingesetzt worden sind. Und wenn man da so ein bisschen drauf guckt, dann kann man die durchaus schon als legendär bezeichnen. Also insofern habe ich mir dann schon ein paar aus denen rausgepickt. Zumindest diejenigen, die ich mal in den Fingern hatte oder die teilweise noch auf meinem Board installiert sind.
Ja, gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an.
Fangen wir an, und
Jens, dann stell doch einfach mal deinen ersten Kandidaten.
Okay, ich stelle meinen ersten Kandidaten vor und den stelle ich deswegen als erstes vor, weil ich ihn tatsächlich noch benutze. Also der ist auf meinem Board und zwar ist es das Bad Horsey, in meinem Fall das Bad Horsey 2 von Morley. Ganz kurz, was ist das? Das ist, wenn man so will, nichts anderes wie ein Wawa-Pedal. Ja, so vom Effekt her. Bekannt ist das Bad Horsey darüber, dass das ein Signature Wawa-Pedal von Steve Vai ist. Und was zeichnet dieses Bad Horsey aus? Das ist diese, finde ich, doch sehr innovative Steuerung, die Morley da diesem Gerät verpasst hat. Also man kennt das ja bei den Wawa-Pedals. Damit man diesen Wawa-Effekt zunächst einmal aktiviert, muss man dieses Pedal ganz durchtreten, ja. Und da ist ja dann auf der Rückseite ist ja dann so ein Poti, der dann aktiviert wird, praktisch wie so ein Treter ganz normal auf so einem Effektgerät. Und erst dann reagiert dieses Pedal halt eben, um den Wawa-Effekt immer dann halt entsprechend einzugeben. So. Und bei dem Bad Horsey ist es jetzt so, das braucht eben nicht erst ganz durchgetreten zu werden, bis es denn dann halt reagiert. Sondern sobald du mit dem Pedal halt eben die typischen Bewegungen dann mit dem Fuß machst, ist der Effekt da. Und sobald du das Pedal nicht mehr bewegst mit deinem Fuß, ist der Effekt weg.
Das ist also so wie bei mir auf dem XFX.
So wie bei dir auf dem XFX, beziehungsweise auch noch auf anderen Wawa-Pedals von Morley. Die haben natürlich auch noch andere, außer dem Bad Horsey. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Technik auch von anderen Herstellern benutzt wird. Aber ich fand, das war so mein Einstieg in dieses Bad Horsey. Also sprich, ich habe mir da von Morley mal die ganzen Wawa-Pedals mit dieser Technik halt eben aufbauen lassen und habe dann einfach mal rumprobiert. Und soundtechnisch hat mir das Bad Horsey, also genauer gesagt das Bad Horsey 2, am besten gefallen.
Dann lass uns doch gleich mal deinen zweiten Kandidaten, das Crybaby von Dunlop, abfrühstücken,
ja.
was es ab 50 Euro weniger Geld gibt, ohne halt diesen automatisch an aus. Wie sind denn da die Unterschiede vom Sound?
Ja, genau, da wollte ich halt drauf eingehen, dass ich jetzt sagen würde, wenn es nur nach dem Wawa-Effekt geht, ne, dann gefällt mir das Crybaby und deswegen steht es bei mir auch auf der Liste drauf, gefällt mir es besser, aber auch nur um Nuancen. Ja.
Aber da gibt es ja auch 10.000 verschiedene. Du
genau.
Meinst das ganz einfache, ich glaube, das heißt GCP95 oder so, oder? Also dieses ganz einfache, billigste Standard Crybaby.
Also das Standard Crybaby kostet zurzeit, wenn ich das richtig recherchiert habe, 79 Euro. Und es gibt da verschiedene Versionen, die gehen dann bis 160 Euro. Übrigens, das Bad Horsey kostet 129, das hatte ich vielleicht vergessen zu sagen. Also wie gesagt, vom Sound her des Wawa-Signals, des Wawa-Effekts gefällt mir das Crybaby ein Stück weit noch besser. Allerdings, auf der Bühne ist es wirklich, habe ich mich so an diese, ich sag jetzt mal, automatische An-Ausschaltung von diesem Bad Horsey gewöhnt und aus Lieben und Schätzen gelernt, dass ich diese Nuancen an Soundqualität, Qualitätseinbußen in Kauf nehme. Also das ist einfach so ein Kompromiss, wenn man so will. Obwohl, nochmal, es ist wirklich geringfügig.
Jetzt ist auch die Zeit schon um. Jetzt haben wir schon 12 Minuten verballert und haben erst 2 Pedale durchgegangen. Jetzt ist der Henry dran.
Ja, du bist so richtig frech da mit deinem...
Weißt du, das ist derjenige,
ja, ich guck
der
auf die
eine Dreiviertelstunde...
muss frech sein. Es geht halt nicht
anders. Ja, aber wir
das
haben...
Das ist derjenige, der eine Dreiviertelstunde über ein Gigback geredet hat.
Genau, und vor allen Dingen sind wir noch nicht bei 12 Minuten. Also insofern... aber okay, Markus, du hast recht. Henry, mach du weiter.
Ja, also mein absoluter Lieblingseffekt, den ich besitze, das ist eigentlich ein Big Muffs von Softec. Also nicht das Ding von Electro-Harmonix, die Dünnblech-Version, sondern die russische gepanzerte Version, die auch den nächsten Atomkrieg mit Sicherheit überleben wird. Geliefert wird das Ding mit so einer kleinen schicken Holzkiste mit Holzwolle drin. Und wenn man das Ding auspackt, dann denkt man schon, da steht ein Panzer drin. Ungefähr so die Ausmaße hat das Ding im Gegensatz zu so einem Boss-Bodentreter. Da ist das Teil ungefähr 4-mal so groß und 2-mal so hoch. Ja.
Wobei die aber, glaube ich, auf diesem Guitar World haben sie das von Electro-Harmonix drauf, oder?
Ja, genau. Aber ich hab beide gehabt jetzt. Und ich kann echt nur sagen, wenn man es kriegen kann, Softec nehmen.
Mhm.
Also das hat einen sehr, sehr eigenen Klang und Also das bläst einem echt das Hirn weg. Das ist also, ich verstehe das nicht, warum da manche Leute behaupten, irgendwie so, die hätten dann Lautstärkeproblem, dass die, dann, da würde der Amp so leise werden. Das kann ich jetzt definitiv nicht bestätigen. Also auf keiner Weise bestätigen.
Nee.
Ich habe das Ding an meinem JCM 800 dran gehabt und wenn ich das Ding angemacht habe, dann sind die aus 3 Proberäumen weitergekommen und haben mal gefragt, ob ich mal gedenke, leiser zu machen.
Ja, es war dann so wie bei Aerosmith, ne?
Ja, so ungefähr.
Walk This Way, oder wie das, dieses Video.
Ah ja, nur dass sie durch den Druck nicht durch die Wand gekrochen sind.
Ja.
Vielleicht
also ganz kurz, Big Muff, für die Leute, die da jetzt gar nichts mit anfangen können, was ist das für ein Effekt?
Das ist ein Fass, also eine Stufe höher über Distortion, quasi. Also ja, es hat so ein, wenn man Solo spielt, hat es einen sehr, sehr singenden Sound. Wenn man Akkorde spielt, ja, dann ist das böse.
Böse. Du meintest du eine Stufe über Distortion oder eine Stufe höher über Overdrive?
Definitiv eine Stufe über Distortion.
Okay. Empfinde ich jetzt nicht so, aber egal.
Also mit einem Overdrive ja. Hat es nichts zu tun und es ist definitiv irgendwas anderes. Also man kann es eigentlich weder mit Distortion noch mit Fast, Overdrive oder
ja, es ist was, definitiv, es ist was Eigenes, aber es macht eine Zerre, um es mal so zu umschreiben.
Genau.
Eine ganz eigenartige, ja.
Eine ziemlich böse und wer sich jetzt keine Vorstellung machen kann, der hört sich einfach mal das Album Siamese Dreams von Smashing Pumpkins an, dann weiß er, wie sich das anhört.
Genau, gut. So, Markus.
Kaputt wie die ganze Band.
So, Markus, jetzt bist du dran.
Ja, ich habe mir 3 Sachen ausgesucht. Ich bin ein bisschen anders rangegangen. Ich habe mir überlegt, irgendwie, da draußen ist jetzt der Anfänger-Gitarrist, der jetzt irgendwie seinen ersten Combo-Verstärker oder was weiß ich was hat und jetzt sich so überlegt, sich seine ersten Effekte zu kaufen. Und da habe ich mir überlegt, irgendwie als allererstes auch in der Kategorie Overdrive, Booster, und überhaupt den Sound variabler machen, habe ich mich für einen EQ entschieden.
Aha.
Und zwar habe ich dann geguckt, was es da so gibt und habe einfach mal das Billigste genommen, was ich finden konnte. Harley Benton EQ 100 nennt sich das.
Mhm. Das ist aber nicht auf der Guitar World Liste, muss man dazu sagen, ne?
Nee, das ist von mir jetzt.
Gut.
Also ich habe jetzt auch den Harley Benton habe ich jetzt auch nur deshalb genommen, weil er ein preisgünstiger Einstieg ist. Das ist ein 7-Band grafischer EQ. Da gibt es natürlich eine ganze Menge an diesen grafischen EQs. Ich habe das deshalb gewählt. Ich habe auch gleich 2 Stück. Ich nehme gleich 2 Stück davon. Also einer kostet 30 Euro. Da wäre man bei 60 Euro 2 Stück. Warum jetzt 2? Also erstens, was kann man überhaupt mit so einem grafischen EQ machen? Da kann man ganz viel mitmachen. Wenn man nämlich den EQ überhaupt nicht verstellt, alles auf 0 lässt, hat er trotzdem noch einen Gain-Regler. Und der Harley Benton, der boostet mit bis zu 15 dB. Das heißt, da kann man den so als Pseudo-Clean-Boost, beziehungsweise wenn er ordentlich funktioniert, ist es nicht ein Pseudo, sondern es ist dann nur einfach ein Clean-Boost, um die Vorstufe von seinem Röhren-Amp irgendwie anzublasen, also was man ja gern irgendwie bei Fenders, AC30s oder irgendwelchen alten Vintage-Marshalls gern macht, ist ja ein Klassiker. Einfach da, so, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass so ein IQ wahnsinnig variabel ist, wenn ich will, dass ich den Sound irgendwie verändere. Da nehme ich jetzt mal ein Beispiel. Also was ja viele Leute machen, ist, ein ganz klassischer Overdrive ist ja dieses der Tube Screamer von Ibanez.
Den habe ich, ja.
Genau, von dem es 3 Milliarden Derivate gibt. Und eine klassische Einstellung ist Drive auf 0, Level auf 10.
Ja.
Was bedeutet das? Das heißt eigentlich, dass der Overdrive selber eigentlich gar keine Verzerrung beisteuert, weil Drive auf 0. Aber man benutzt ihn in dem Moment eben halt auch als Booster, weil man halt das Level voll aufdreht. Und warum machen das so viele Leute gerne, auch gerade in der High-Gain-Fraktion? Weil dieser Tube-Screamer die Eigenschaft hat, die Bässe zu beschneiden, die mitten nach vorne zu bringen und durch das Level auf 10 Boost blase ich halt eben auch die Vorstufe von meinem Burn-App nochmal volle Lotte an.
Ja.
Genau dasselbe kann ich quasi dann mit so einem grafischen IQ auch ganz gut simulieren und bin in der Soundgestaltung aber viel freier, als der eine Tonregler, der bei so einem Tube-Screamer dabei ist.
Absolut.
Stimmt.
Also ich mache darauf aufmerksam, weil ich IQs, so einen grafischen IQ, so einen Bodentreter, der kostet nicht viel und man kann wahnsinnig viel soundlich mitmachen.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, was ich auch ganz faszinierend fand, um nochmal auch auf den Artikel von der auf der Guitar World zurückzukommen, gerade Stichwort Tube Screamer, den habe ich ja auch hier in meiner Liste stehen. Nicht nur, weil es ein Klassiker ist, wirklich ein Klassiker ist, steht bei denen auch auf Nummer 1. Was ich wirklich informativ fand, war, dass dieser Tube Screamer eben nicht nur dort eingesetzt wird, wo man ihn zuerst vermutet. Ich meine, Tube Screamer bringt man immer schnell in Verbindung, insbesondere mit Stevie Ray Vaughan, also im Bluesrock-Bereich, ja.
Ja.
Aber der Tube Screamer wird sehr, sehr gerne auch von den Metalheads eingesetzt und das ist in dem Artikel auch schön beschrieben, ne? Also, dass zum Beispiel Kirk Hammett haben sie da als Beispiel angefahren, der bei einigen seiner Solo-Sounds auf diversen Platten, ich glaube, sie nehmen das Beispiel irgendwie von der Ride the Lightning oder so, dass er die auch gerne, also für seinen Solo-Sound den Tube Screamer eingesetzt hat. Einfach genau, aber so, wie du das beschrieben hast, Markus. Also ja, genau. Ging es da nicht darum, dass der Tube Screamer dann die Zerre bringt, ja. Muss der ja auch nicht, die haben ja, man hat ja diese High-Gain-Verstärker, sondern es ging halt wirklich darum, wie du das beschrieben hast, die Mitten halt eben zu betonen, Bässe leicht abzusenken. Und das ist, fand ich, eine ziemlich gute Information. Also,
und da macht er halt einfach seinen Job. Also ja. Gerade wenn ich eben High-Gain spiele, da will ich irgendwie ein knochentrockenes Button-End haben, ja, und kein Flubby im Bass haben.
Ja.
Und deswegen schneide ich also sozusagen vor der Vorstufe vom Röhren-Amp, schneide ich halt eben mit diesem Tube-Screamer die Bässe, schneide ich da, die schneide ich weg.
Genau.
So, und jetzt noch ein Satz, ganz kurz, dann bin ich auch schon fertig damit. Wieso habe ich jetzt zwei von diesen Dingern gewählt? Den zweiten, also einen schalte ich vor den Amp und den anderen schalte ich in den Einschleifweg vom Amp. Dann hat nämlich mein grafischer IQ-Bodentreter eine weitere Funktion. Erstens kann ich auch IQ nach der Vorstufe noch beeinflussen, was sich völlig anders auswirkt wie vor der Vorstufe.
Mhm.
Und zweitens kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel so einen Fender-Amp habe und will die Vorstufe anblasen, um mehr Verzerrung zu bekommen. Dann kriege ich zwar mehr Verzerrung, aber es wird halt einfach auch tierisch viel lauter. Manchmal will ich es aber gar nicht tierisch viel lauter, weil ich es eben nicht als Solo-Sound benutzen will, sondern einfach eigentlich die Lautstärke halten will. Dann kann ich eben dann im Einschleifweg bei dem zweiten grafischen IQ einfach das Gesamtlevel wieder runterziehen. Andere Möglichkeit, und das machen auch viele High-Gain-Verstärker, die werden schon so konstruiert, ist eben, wie mache ich das, dass bei hoher Verzerrung der Bass nicht muffelig und flubby wird, sondern schön trocken bleibt, aber trotzdem das Fundament da bleibt. Das mache ich, indem ich in der Vorstufe den Bass wegcutte, also der erste IQ vor dem Amp, da schneide ich den Bass raus und dann gebe ich ihn nach der Vorstufe mit dem zweiten IQ, gebe ich Bass wieder dazu. Und damit kriege ich einen super tighten Sound, der aber trotzdem Druck untenrum behält. Also deswegen zwei von den Dingern.
Okay.
Das war's.
Okay.
Gar nicht mal so doof, der Kerle.
Nee. Und seine einen und letzten Sätze sind immer sehr lang. Sorry, Markus, der musste raus.
Ist ja auch so.
Okay, Henry, du hast auch noch ein bisschen was auf deiner Liste, abgesehen von dem Big Muff.
Ja, genau. Ich liebe ja Verzerrpedale und habe da auch eine relativ große Sammlung. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber was halt noch so einer meiner Lieblingssounds ist, ist halt so ein 80er-Jahre-Teil. Das nennt sich Proco the Red.
Yes. Yes.
Da habe ich jetzt mittlerweile 3 Stück von.
Oh, echt?
Ja, ja. Also ich habe jetzt quasi das Red Pack voll.
Okay, Red Pack ist voll. Das Rattenpack.
Wir haben alle seriell hintereinander und dreht alle auf 10.
Ja, geil, oder?
Ja.
Nein, also ich habe gesehen, es gibt insgesamt irgendwie so 5 oder 6 Stück davon. Und ja, also ich habe am meisten spiele ich, weil mir das am sounddienlichsten zuträgt, ist die Turbo-Ratte. Die hat ein bisschen mehr Zerre wie die anderen. Aber eben, ja, Das ist halt, ich stehe halt so auf diesen 80er Jahre Lied- und Brat-Sound und da geht das Ding mal optimal.
Ja, genau wie ich. Und wenn du die nicht auf deiner Liste hättest, hätte ich sie nämlich auf meiner. das ist auch ein geiles Teil. Und da kann man übrigens die Poco Red kann man auch einsetzen, wie wir eben beim Tube Screamer das so ein bisschen beschrieben haben.
Ja, genau.
Also sprich, da auch nicht über die Distortion zu kommen, also diesen Distortion-Regler nach unten oder sogar ganz wegzudrehen, sondern dann halt mit dem Tone-Regler und mit dem Level-Regler zu spielen. Und dann färbt man im Prinzip letztendlich die Zerre deines Amps, die wird dadurch ein bisschen anders gefärbt. Und das genau. Das ist auch ziemlich cool. Also, ja.
Und was halt der Knaller ist, das Ding, das wird seit den späten 70ern bis heute wird das Ding gebaut.
Ja, also ihr Lieben da draußen, wenn ihr Metalhead seid und steht auch so ein bisschen auf die 80er Jahre Metal-Sachen, also es gibt da keine Platte von den großen Helden, die nicht, wo dieses Gerät nicht im Einsatz war. Das gibt's einfach nicht.
Absolut.
Ja,
ich finde es jetzt aber total spannend, dass ihr beide so total die Overdrive- und Distortion-Fans seid. Also Distortion ist ja mal mehr Verzerrung als Overdrive. Overdrive benutzt man eigentlich mehr zu boosten. Das ist die Unterscheidung von diesen beiden Geräten. Ich mag es zum Beispiel, ich bin da gar nicht so der große Freund von. Also ich bin nicht so der Bodenverzerrer und Overdrive-Freund.
Mhm.
Also ich habe echt gemerkt, dass ich lieber diese organische Zerre aus dem Amp direkt viel, viel lieber mag. Und ich boost mir dann echt lieber mit irgendwelchen Clean-Boostern oder halt eben mit so einem grafischen EQ irgendwie mir die Sachen auf die Gain-Stufe, wie ich es haben will und greife dann in den Sound mit diesen grafischen EQ-Reglern so feinfühlig ein, wie ich das haben will.
Eben also, feinfühlig.
Feinfühlig.
Ja, feinfühlig.
Also, oder auch mal krass. Ich muss dazu sagen, ich bin zwar auch so ein Liebhaber wie der Henry, was jetzt die Distortion- und Overdrive-Pedals und so betrifft. Ich habe aber jetzt im Moment im Einsatz auch kein einziges zusätzliches Distortion- oder Overdrive-Pedal auf meinem Board. Ich habe die Dinger auch hier zu Hause liegen, eine ganze Sammlung. Nutze die hier so ein bisschen auch im Home-Studio, wenn ich Gitarre aufnehme, um damit rumzuspielen. Aber im Live-Einsatz vertraue ich, wie du dann, Markus, auch auf meinen Verstärker und die Zerre, die auf dem Verstärker kommt. Das reicht mir vollkommen aus.
Live und Studio sind aber auch Welten.
Also genau, das sind Unterschiede hoch drei. Also das muss ich jetzt auch noch sagen. Also ich habe jetzt nicht, in meinem Live-Einsatz habe ich jetzt nicht so ein riesen Pedalboard vor mir liegen. Okay, es ist schon etwas größer, weil das Board halt eben mein TC G-System tragen muss. Aber das ist auch das einzige Gerät, abgesehen von dem Bad Horsey, von dem ich eben berichtet habe, was da drauf liegt und mehr nicht. Also die Zerre kommt wirklich bei mir auch rein von meinem Top-Teil. Aber
du hast ja noch neben dem Tube-Streamer TS9.
Ja, da wollte ich jetzt drauf eingehen.
Ja, noch drei andere, vielleicht kannst du ja die mal.
Genau. Machen. Also ich hab das auch so mir so überlegt, wie du eben eingestiegen bist, Markus. Ich meine, gerade wenn es jetzt gerade um so Zerrpedale geht, also da gibt es ja halt eben diese Abstufungen von unten nach oben. Also sagst, du hast einen Booster, du hast einen Overdrive und du hast einen Distortion, ja. Und so habe ich jetzt, abgesehen von einem Booster, habe ich halt eben jetzt hier noch einerseits zwei Distortion-Pedals auf meiner Liste. Das wäre einmal das Distortion DS1 von Boss. Das ist ein Klassiker. Also ist ähnlich wie die Proko-Ratte. Ist auch relativ günstig mittlerweile für 49 Euro. Das ist auch so ein ganz klassisches Distortion, was auch mehr so, sage ich mal, die klassischen Metalheads unter euch da ansprechen wird. Also so 80er-Jahres-Sound, klassischer Traditional Metal oder wie man das nennt, oder True Metal oder wie man das nennt. Und dann das zweite, das ist dann wirklich was für die ganz harten, so Pantera, Slayer, hast du nicht gesehen, Fraktion? Das ist halt dieses.
Ganz kurz.
Ja?
Das DS1 ist auch ein Must-Have für die ganzen Stratspieler da draußen, die John Frusciante nacheifern.
Ja, genau. Okay, dann das voll auf die Glocke Distortion Pedal, wie gesagt, für die ganz harte Fraktion ist halt das Metal Zone MT2, auch von Boss. Ist ein bisschen teurer, 99 Euro. Aber das ist halt wirklich das Teil, wo du richtig die Shredder-Sounds hinbekommst, weil der hat halt eben so einen geteilten Mittenregler, wo du dann die Frequenzen einstellen kannst, die du dann natürlich in der Regel absenkst und nicht anhebst bei diesen Shredder-Sounds. Und das Overdrive, ich finde, das ist auch mittlerweile ein Klassiker geworden, obwohl es im Vergleich jetzt zum Tube Screamer ein relativ junges Produkt ist. Das ist das OCD Overdrive von Fulltone.
Das absolut ist, Klassiker.
Ja, das ist auch mit das teuerste, was ich jetzt hier auf meiner Liste habe. Das kostet 159 Euro. Da, wer ein Overdrive-Pedal allerdings braucht und sucht, der hat dort jeden Euro richtig investiert. Das ist ein absolut geniales Gerät. Womit du richtig schön, ja, kannst es als eine Art Booster mit zusätzlicher Färbung benutzen. Und das ist wirklich saugeil. Also vor allen Dingen in Verbindung mit meinem Marshall klingt das Ding brutal geil. Ja, das sind so, jetzt ist meine Liste wirklich abgearbeitet hier. Also, und der liebe Henry hat, glaube ich, noch was ganz Spezielles in seiner Liste, wenn ich das hier richtig sehe. Und der Markus, der hat ja auch noch zwei.
Ja, mach mal, Henry, dein super...
Das Gerät. Also was, ich habe es früher mal benutzt, konnte damit eigentlich zu der Zeit, wo ich es hatte, nichts anfangen. Jetzt will ich es wieder haben, weil jetzt kann ich was damit anfangen. Das Ding nennt sich E-Bow. Macht eigentlich über ein was ganz Einfaches, kriegt eine Seite zum Schwingen an über ein Magnetfeld. Und ja, das gibt dann so einen geigenähnlichen Ton.
Was ich faszinierend fand, ist, dass das bei denen da in der Liste von angesagten Bodenträtern aufgetaucht ist.
Ja, genau, es liegt natürlich nicht auf dem Boden, man hält es in der Hand und muss es halt über die in der Nähe vom Pickup über die Seiten halten. Mhm. Beziehungsweise man legt es auf zwei Seiten auf und die Seite in der Mitte fängt dann an zu schwingen.
Mhm.
So, ja. Und das ist also ein sehr spezieller Effekt. Ja, Pearl Jam haben das gemacht, Andy Timmons, was weiß ich, wer dann, Sigur Rós.
The Edge, U2.
The Edge, genau, Noel Gallagher. Gott, wer denn noch?
Mm.
Angeblich hat auch James Hetfield das Geigen, die Streicherbegleitung damit komponiert, irgendwie so, naja, was
ja,
auch
immer. Klar.
Ja, klar. Ja. Was ja, also ist faszinierend. Ich habe das, hatte das noch nie in der Hand, dieses Ding, diesen E-Bow. Keine Ahnung, noch nie eine Verwendung für gehabt.
Also es ist ein sehr spezieller Effekt und ja, wer halt auf der Suche nach was Speziellem ist, der kann sich sowas ja mal im Musikladen seiner Wahl irgendwie mal angucken und antesten. Es erfordert ein bisschen Üben, also es ist nicht einfach so, man nimmt es in der Hand, es funktioniert, sondern man muss damit schon ein bisschen experimentieren, bis man da ein sinnvolles Ergebnis hinkriegt.
Mhm. Genau. Ja, Henry, du hast noch, Henry sage ich, Markus, du hast noch zwei.
Ja, ich habe noch zwei. Das allererste, was natürlich keinem E-Gitarristen fehlen darf, ist ein Delay.
Jo.
Wahrscheinlich nach dem Verzerrer das zweitwichtigste Effektgerät für den Gitarristen. Jetzt habe ich mir überlegt, welches nehme ich da? Nehme ich jetzt ein Analog-Delay oder nehme ich ein Digital-Delay? Nehme ich einen Memory Man, den habe ich nicht genommen. Nehme ich so ein, das wäre jetzt so ein analoger Klassiker, nehme ich so einen digitalen Klassiker wie die Boss DD3 oder DD6. Habe ich auch nicht genommen. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal was, was gut klingt, viel kann und möglichst trotzdem nicht zu teuer ist. Und da bin ich auf das TC Electronic
ND1 Nova Delay.
ND1 Nova Delay.
Klassiker. Stoßen. Ein Klassiker.
Aber ein sehr junger dann, oder?
Ja, aber insofern jung, weil sie das als Bodentreter-Effekt relativ neu draußen haben. Aber das Delay von TC Electronics, das findest du ja auch in den schon etwas älteren 19-Zoll-Geräten etc. pp. Insofern ja. Klassiker.
Also ich habe das gewählt, das kostet 200 Öcken und ich habe es deshalb gewählt, weil es 6 verschiedene Delay-Arten kann.
Mhm.
Weil es eine Modulationssektion hat.
Mhm.
Weil es, glaube ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe selber noch nie gespielt, ich kenne es nur vom Hören. Aber es hat eine Tapping-Funktion, wo ich auch eingeben kann, ob das jetzt Viertel, Achtel, Dotted Eights oder was weiß ich was sein soll.
Mhm.
Es hat sogar ein paar Speicherplätze, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Es hat eine Millisekundenangabe, die ich digital auf dem Display einstellen kann. Das heißt, ich kann Einstellungen auch, die ich mal gut fand, wenn ich da war, kann ich wiederherstellen.
Mhm. Mhm.
nicht nur abspeichern. Also ich fand, das ist so ein kleiner Standard-Alleskönner, der so alles abgrast, was man so als Standard-Delay braucht. Also wie gesagt, mit Modulation, mit einem High-Cut, was dann eben dieses Tape-Echo ein bisschen nachahmt.
Mhm. Also, ganz gut. Also ich habe das ND1 jetzt selbst nicht. Aber ich habe von TC ja das G-System und TC Electronics baut halt seine berühmten Delay-Effekte halt eben meistens in seine großen Multi-Effekte ein. Ja? Also ich kann also die Delays, die auch auf dem Nova-Delay drauf sind, die habe ich auch im G-System. Und das, also von der Qualität ist das halt State of the Art. Also TC ist da State of Art. Definitiv.
Naja, die bauen auch billigen Kram und teuren Kram.
Ja, aber es ist halt so. Also guck in die Racks der großen Stars, wenn wir eben schon The Edge gesagt haben, der hat immer noch den Klassiker von TC, glaube ich, mehrfach in seinem Rack, was das Delay angeht. Also insofern
ist schon
eine Hausmarke. Okay, dann hast du noch eins drauf.
Ja, eins habe ich noch. Warte mal, jetzt muss ich da wieder zurückschalten. Da habe ich gedacht, naja, ein Reverb braucht man halt auch noch. Und da habe ich mir gedacht, welches Reverb nimmst du da? Und was mir da sehr gut gefällt, ist das ist der Holy Grail. Ich habe jetzt, glaube ich, die aktuelle Version ist Holy Grail Plus von Electro Harmonix genommen. Weil ich gerade, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Amp hat ohne eingebauten Hall oder gerade auch keinen eingebauten Federhall, man will halt Federhall, ich meine, wir haben schon oft drüber abgelästert, finde ich, macht das Holy Grail, macht diesen Federhall wirklich extrem gut.
Mhm,
und es macht auch die anderen, das hat ja dann auch noch so ein Room und ein Hall Reverb drin und das gibt einfach, hat eine gute Qualität zu einem noch annehmbaren Preis, wenn man es braucht.
Jo. Okay, jetzt ist das Holy Grail ein bisschen zu kurz gekommen, weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist. Das soll aber jetzt nichts, keine Rückschlüsse auf die Qualität dieses Gerätes. Wir sind leider durch, das ist das Problem. Ich möchte einfach, bevor ich mich bei euch bedanke, nochmal ganz kurz auf den Artikel hinweisen bei der Guitar World. Ich denke, da kommt er ganz einfach hin, wenn er einfach mal auf die Guitar World geht und dann einfach Mess Effect Top 50 irgendwie als Suchbegriff und dann kommt da drauf, die URL selbst kann man ja vielleicht noch in den Artikel schreiben und da einfach euch mal durchblättert, weil ihr kommt da wirklich auf total abgefahrene Sachen. Ich mache nur ein Beispiel, schaut euch da das mal das Maestro Echoplex an, mit dem Brian May von Queen Brighton Rock eingespielt haben soll. Also das Gerät sieht schon aus, als ob es schon 50 Jahre alt gewesen ist, als er Brighton Rock eingespielt hat. Also es ist wirklich faszinierender Artikel. 1959 steht hier, ist eingeführt worden. Naja, schaut da mal rein. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Lieber Henry, danke, dass du da warst.
Ja, gern geschehen. Immer gerne wieder.
Ja, und Markus, du natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal hast du deinen Computer wieder am Start.
Na, hoffen wir es mal.
Ja, hoffen wir es mal.
Bis dahin im besten Sinne und vielen Dank und Grüße nach draußen.
Ja. Okay, das war der Delamar Guitar Podcast auf www.delamar.fm. Mein Name ist Jens Garlich. Ich wünsche euch was da draußen. Stay tuned and rock on.
Delamar, Musify your life.